Jetzt geht es weiter mit dem historischen Teil 83 bis 88. Ich habe noch einen ganz kleinen Anhang von letzter Woche, den ich dann später einführe. 83 bis 88 sind die 80er, wenn Sie so wollen. Also jetzt sind wir mittendrin, jetzt geht's mit dem Synthpop los, Depeche Mode kommt ganz groß raus. Der Synthpop hängt sehr stark an der technischen Entwicklung der Synthesizer. Synthesizer haben eine lange Tradition, gehen auch bis in die 50er Jahre zurück. Aber mit der MIDI-Schnittstelle ab 83 und der Frequenzmodulation, also einer speziellen Syntheseart, wie sie Klänge erzeugen, wurden realistische Klänge nie geahnt, erzeugbar und sehr billig, sodass sich viele Bands gründen konnten, die gar nicht mit klassischen Instrumenten bestückt waren, sondern mit verschiedenen Synthesizern. Und das wurde also bekannt als Synthpop. Und natürlich prägt der Synthpop auch die Computerspielmusik der Zeit, weil selbstverständlich die Homecomputer Synthesizer waren. Die konnten dann halt ein, zwei, drei verschiedene Klänge erzeugen mit verschiedenen Syntheseformen, additiv, subtraktiv. Und es ist in irgendeiner Form also musikästhetisch geprägt von der Musik seiner Zeit. Das könnte man jetzt im Einzelnen durchgehen, welche Spiele halt Depeche Mode zitieren oder andere Bands. Aber das fängt in den 80ern an und auch diese ganze Inszenierung. Also heute sieht man so typisch 80er, von der Frisur, von der Beleuchtung und den Nebeleffekten. Das sind alles so typische Inszenierungen von Musik aus den 80er Jahren, die man heute halt als Retro dann auch sehen kann. Im Kino haben wir die Thematisierung von Computerspielen gesehen in Tron. Das ist so eines der ganz frühen Filme, in denen Computerspiel Thema ist und gleichzeitig auch irgendwie Handlungsfaden. Es gibt ein anderes interessantes Spiel, das heißt Missile Command von 1980, ein ganz frühes, in dem es halt, also es ist eine Auseinandersetzung mit der atomaren Bedrohung, dass sie nämlich vom Himmel fallen da diese Streifen, diese Striche runter und sie müssen gezielt Abfangraketen setzen, die dann in so einem weißen Ball explodieren. Und wenn sie den richtig platzieren, dann löscht er die Raketen aus, und wenn sie ihn falsch platzieren, dann verlieren sie ihre Städte nach und nach. Also es ist ein interessantes Spiel, es passt nicht so richtig in ein Genre, es ist mehr so ein Actionspiel, wenn Sie mal ein Reaktionsspiel, typisches Arcade-Ding, also nach 4 Leveln sind sie meistens auch tot, weil sie nicht mehr ihre Städte retten können und wenn ihre Raketensilos aufgebraucht sind, ist das Spiel eh rum. Und darauf aufbauend, interessanterweise gibt es aber auch den Film Wargames, das sehen Sie ja schon am Plakat, als zentrales, also das ist so die Visualisierung im Militärstützpunkt der Amerikaner benutzt eigentlich so eine Missile Command Optik und der ganze Film dreht sich um so einen jungen Schüler, der sich in ein Computersystem einhacken will und dann so ein Spiel spielen will, we want to play a game, und dann will er halt globalen thermonuklearen Krieg spielen und weiß nicht, dass er gerade im Pentagon ist und praktisch einen nuklearen Krieg fast auslöst. Ist insofern ein wichtiger Film, weil er die Hackerkultur in den 80er Jahren maßgeblich mitgeprägt hat, dass nämlich jede Menge junger Männer, die mit Homecomputern bestückt waren, nun diese Idee hatten, boah, das will ich auch. Vielleicht nicht ins Pentagon, aber zumindest in den Schulcomputer, um meine Noten zu verbessern. Und er zeigt hier sehr viele Beispiele, gar nicht so von technischer Brillanz, sondern Social Engineering, wie man geschickt mit Leuten reden muss, damit er an das Passwort kommt. Also so in einer Szene kriegt er eine schlechte Note, dann beleidigt er den Lehrer, der schickt ihn zum Rektor und während die Sekretärin zum Rektor spricht, guckt er kurz in ihren Schreibtisch, weil er weiß, wo das Passwort für den Schulcomputer notiert ist. Also ein ganz cleverer Hack eigentlich und von zu Hause kann er sich dann in den Schulcomputer einwählen und seine Note ändern. Das sind Techniken, die werden heute noch verwendet. Oder das War-Dialing, wo er sein Telefon benutzt, um alle Telefonnummern in Seattle durchzuwählen, Ortsgespräche kostenlos in Amerika, und wartet, bis er an einen Computer kommt, der mit ihm antwortet, und dann weiß er, am Abend hat er vielleicht 10 Computer, die er mal ausprobieren kann. Und auch das wurde eine Technik in den 90ern, War Driving, dass sie mit einem WLAN-Gerät durch die Stadt fahren und mal gucken, wo ist ein WLAN offen. Google macht das später systematisch bei Street View und protokolliert alle offenen WLANs mit, um zu gucken, wie das irgendwie verortet ist. Aber das ist so eine Technik, da brauchen Sie nicht irgendwie besondere Hacker-Skills, sondern Sie müssen einfach clever sein und die technischen Lücken der jeweiligen Zeit ausnutzen. So im Visual Effects Bereich, also Computergrafik im Film, Return of the Jedi zeigt jetzt schon farbige Vektorgrafik, wieder im Briefing Room, wo der Todesstern dann um den Waldmond da von Endor kreist. in Superman 3 gibt es ein, also es ist ein schlechter Film, aber es gibt eine Sequenz, in der so ein Computerspiel, also Superman praktisch ferngesteuert dargestellt, also Superman will bei Lex Luthor in die Basis kommen und Luthor spielt da so ein Computerspiel, was dem Superman immer Bomben entgegenschickt, die dann halt auch im Echten ihm entgegenfliegen. Also der ganze Film ist hanebüchen, aber es wird zumindest so ein Arcade-Spiel irgendwie eingebaut. Und das wird dann auch grafisch hier schon schlechter, als es möglich wäre in der Zeit. Wir sehen ja, was in Return of the Jedi möglich wäre, relativ glatte Grafik. Aber dieses Superman-Spiel im Superman-Film, sehr intertransmedial, das basiert schon auf so einer Homecomputer-Pixel-Ästhetik, was wir heute als Retro bezeichnen, wird hier aber schon ganz bewusst eingesetzt, um zu zeigen, es handelt sich um ein Computerspiel und nicht um eine animierte Filmsequenz. Also es ist, wie gesagt, aus so einer Sicht, wie Medien andere Medien zitieren, Remediation, ist das schon ganz interessant, was die sich da haben einfallen lassen. Aber der Film selber hat halt also eher dafür gesorgt, dass Superman lange Zeit nicht mehr angefasst wurde als Filmfigur. Eine andere Thematisierung des Computerspiels, The Last Starfighter, so der Traum jedes Arcade-Spielers, er spielt irgendwie so einen Sternenkampf und schafft es als erster bis zum letzten Level und dort wird enthüllt, dass dieses Spiel ein Rekrutierungsinstrument einer außerirdischen Kultur war, die nämlich tolle Kampfpiloten suchen und dann darf der Junge nochmal die Welt retten. Auch wieder so eine, das ist so eine Geschichte wie die Spiele selber, Allmachtsfantasien von pubertierenden Jugendlichen. Also das, man ist halt da wirklich der große Motz. Spannend ist, also neben der Story, die Computerspiele thematisiert und auch eigentlich so den geheimen Traum vieler Computerspieler in der Zeit aufgreift, ist aber auch die Computergrafik, die benutzt wird, um die Raumschiffe zu rendern. Das sind halt mal keine Special Effects mit Modellen und an Fäden, die dann wegretuschiert werden, sondern Computergrafiken aus dem, also pre-rendered Cutscene, wenn Sie so wollen, um sowas wie Establishment-Shots oder die gesamte Flotte irgendwie zu zeigen. Das hätte man sich mit Modellen gar nicht leisten können, aber der Computer war da schon eine billigere Produktion. Interessant, das kann ich Ihnen mal zeigen, Money for Nothing. Das Video ist das erste animierte Musikvideo, also so teilanimiert. Müssen wir mal gucken, ob wir das hier uns anschauen können. Haben wir eigentlich Ton? Aber wahrscheinlich ist das Universal Music der schlechteste Ort, um sich ein Video anzuschauen. Da muss man zu Vimeo gehen oder so. Die haben eine bessere Daten. Es kann aber auch sein, dass es mal wieder an unserer Uni zu langsam das Netz ist. Aber ein bisschen geht's. Oder auch nicht. Doch, jetzt lädt er was. Wir haben ja größere Probleme hier, vielleicht haben Sie ja schon mitbekommen, da oben auf den letzten Reihen mit den offenen Computern, dass unsere Netzverbindung noch nicht so brillant ist. Weil Sie alle Handys haben und Tablets, die IP-Adressen verbrauchen, sagt das Rechenzentrum. Ich vermute, dass Sie uns hier einfach den Hahn abgedreht haben. Also kein, vielleicht geht es ja gleich mal los. Kein Video, Sie können das ja dann später sich zu Hause mal so anschauen, aber... Der muss erstmal pre-buffern und das dauert alles viel zu lange. Hier sehen Sie aber schon die Grafik ähnlich, also man könnte es besser machen, das ist schon so eine künstlerische Stilisierung, Flat Shading, ganz simples Lambertian Shading, aber zumindest Licht, also die Helligkeit wird eingestellt, je nachdem Abstand zur, oder Winkel zur Lichtquelle, dass Sie hier mit einfachen, jetzt könnte aber mal loslegen eigentlich. Genau. Und das erste computeranimierte Musikvideo. Das wiederum ist rotoscoped, also da nimmt man eine Aufnahme der Musiker und malt dann mit so Neonstiften drüber. Aber das ist nicht erträglich, wie wir das hier sehen müssen. Wie auch immer, Dire Straits, 80er Jahre, Pop mit Musikvideo in Computergrafik. So, ich hatte Ihnen ja gesagt, nach Tron ist Computergrafik, also so Last Starfighter gibt es noch, aber Computergrafik ist nicht mehr beliebt. Es gibt natürlich leichte Einsprengsel hier und da, also in 2010, der Fortsetzung von 2001, die Jupiter-Sequenz, wo irgendwie der Jupiter in sich kollabiert, wird in Video ausgegeben. Young Sherlock Holmes, das ist wiederum ein wichtiger Young Sherlock Holmes 3D Graphics. Das ist, das ist die erste dreidimensionale Figur in einem Film. Also dass sie wirklich die Computergrafik als Charakter, nicht Figurendarstellung benutzen. Also der hat Halluzinationen, weil er vergiftet wurde und Sherlock Holmes muss das alles klären. Aber was er jetzt sieht, ist halt so eine Wahnvorstellung in seinem Kirchenfenster. Es ist überhaupt kein Visual Effects Film. Also der ganze Film ist halt so ein netter Sherlock Holmes Film. Und hier wird Computergrafik eingesetzt, um genau diesen Traum irgendwie darzustellen oder diese Vision. Und das funktioniert. Es ist auch vielleicht einer der ersten, in denen es nicht in so einen Science-Fiction-Kontext gepackt wird. Also es geht halt nicht um Briefing Room in Raumschiffen, sondern um schreckliche Mordsequenzen. Achso, der stirbt ja gar nicht, weil er kann ihm ja nichts tun, aber der rennt auf die Straße und kommt dann unter die Kutsche. Und das bringt ihn um. Also war es doch Mord, oder nicht? Ha, schauen Sie den Film. Also das ist Young Sherlock Holmes, erste 3D-Figur im Film und vielleicht auch erste Benutzung von Computergrafik im Film in einem Nicht-Science-Fiction-Kontext. Das setzt sich dann fort. Disney nutzt in The Great Mouse Detective, also ich glaube Deutsch Basil, der große Mäusedetektiv, Computergrafik zum ersten Mal für Hintergründe. Also Disney lebt ja immer von den handgezeichneten Figuren, aber die Hintergründe insbesondere, also es gibt dann im Tower von Big Ben die dramatische Verfolgungsjagd am Ende und da wollte man bessere Kameraeinstellungen haben, also richtig auch Kamerafahrten und das wäre zeichnerisch mit der Perspektive nicht zu bewältigen gewesen, also haben sie mit so Toon Shading, 3D, Computergrafik genutzt als Hintergrund und darauf dann die Figuren gezeichnet. In Labyrinth sieht man das erste Tier, so eine Eule, also im Film mit David Bowie, die erste Eule, die computeranimiert wird, das macht in Harry Potter, ist natürlich, hätte ich immer computeranimiert, das fängt damals 86 halt an. Und Star Trek 4, The Voyage Home, hat man 3D-Scans der Schauspieler, also im Grunde genommen haben die da eine Kinect genommen, die haben die Schauspieler eingescannt und die wiederum erscheinen dann auch in so einer traumähnlichen Sequenz. Also ich meine, hier haben sie ganz zum Schluss in diesem Star Trek CGI's Pioneers, in denen halt die Schauspieler eingescannt wurden mit so einem Licht, was dann ihnen entlangläuft und das wiederum misst dann die Entfernung. Also das macht man heute immer noch in Computerspielen.
Ich habe, glaube ich, das Mikro lauter gedreht, ich wollte.
Und das kommt dann in so einer Sequenz, wird es nochmal also mit entsprechenden Oberflächen versehen und taucht dann im Film als so eine... Genau. Also das, wie gesagt, wir gehen ja jetzt gar nicht ins Detail, wir fliegen hier so drüber, 86, man versuchte aber, also Computergrafik ist nicht tot in den 80ern, aber es ist doch sehr stark eingeschränkt, viel mehr als diese Beispiele gibt es auch gar nicht. Das wäre so Science Fiction und gleichzeitig ist es aber auch so ein wichtiges Werk im Science Fiction Film. Fantasy benutzt es noch nicht, Computergrafik, Fantasy kommt eigentlich erst in den 90ern. Ich meine, Labyrinth ist eine kleine Ausnahme, Reise ins Labyrinth ist ein klarer Fantasy-Film mit der Eule, aber ansonsten Computergrafik in der Regel dann doch im Science-Fiction-Film. In Deutschland die unendliche Geschichte wird verfilmt, in der Versuch der Bavaria Studios internationale Blockbuster zu drehen, was auch geklappt hat, war international doch sehr erfolgreich, hatte auch zwei noch kitschigere Fortsetzungen. Legend 85 mit Tom Cruise in der Hauptrolle. Fantasy-Filme, es gibt nicht viele in der Zeit, muss man sagen. Also die 80er Jahre sind eher vom Science-Fiction und gar nicht wenig vom Horror geprägt, was so Genre-Erfolge angeht. Der Horror greift so Nightmare on Elm Street oder Hellraiser, führt so den Serienkiller ein. Also so eine Figur, die halt pro Folge reihenweise Jugendliche umbringt. Oder mit Hellraiser, dem Pinhead. Das sind so archetypische Figuren, die da auftauchen und die dann immer mal wieder zitiert werden. Der Actionfilm bringt mit Scarface ungeahnte Gewalt. Der Film wird, glaube ich, in Deutschland beschlagnahmt und ansonsten geschnitten und gekürzt. Mit Al Pacino, das ist so Vorläufer von Tarantino, die Frage, wie gewalttätig müssen Filme eigentlich sein? Die Frage stellt sich da. Der Hollywood Code war längst aufgegeben und Kino kann machen, was es will. Und jetzt stellt sich die Frage, okay, es kann machen, was es will, aber wie weit sollte Kino gehen, was Gewalt angeht? Und was kann man Zuschauern noch zumuten, auch erwachsenen Zuschauern? Die Frage stellt sich weiterhin, aber diese Überbietungslogik von Actionfilmen fängt hier natürlich, also das ist schwer, das zu überbieten, aber letztlich der nächste Film muss dann noch ein bisschen krasser sein, wie im Horror ja auch, wie im Visual Effects Film. Das Publikum möchte bei den großen Filmen doch jedes Mal eine Steigerung dessen sehen, was es schon gewohnt ist. Auch also sozusagen in der anderen Liga des Action, so Schwarzenegger und Sylvester Stallone und Michael Dudikoff, das sind so, wobei Stallone und das sind so die beiden A-Action-Filmer, Rambo und hier Schwarzenegger, der hat eigentlich im Terminator wird er dann bekannter und nicht so sehr in seinem Kommandofilm. Und dann gibt es halt diese und dann gibt es die entsprechende B-Liga. Ob das jetzt Chuck Norris ist, Dolph Lundgren, Steven Seagal oder Jean-Claude Van Damme, das sind so die Größen in den 80ern. Hier sieht man ja so einige ihrer wichtigsten Filme. Die, hatte ich ja schon mal erwähnt, eigentlich wie Spiele funktionieren oder umgekehrt. Story spielt keine Rolle, Story ist egal und man schaut sich den Film auch nicht wegen der Storys an. Die sind vorhersehbar, es geht um die Actionsequenzen dazwischen. Und das ist ein ganz wesentliches Merkmal, diese einzelnen starken Männer in den 80er-Actionfilmen, die sich auch völlig humor- und ironiefrei um ihre Mission kümmern. Das ist heute undenkbar. Heute können sie nur noch diese Filme zitieren und ironisch sprechen. Und jeder Versuch, die ernst zu nehmen, also es landet automatisch in der B-Liga oder in der C-Liga. Inzwischen gibt es ja mit Expendables netterweise Filme, in denen die alle auftreten, so als eben Ausschussware der 80er-Jahre-Actionfilme und zeigen, dass sie es halt doch noch drauf haben. Ich glaube, der geht jetzt auch schon in die dritte Reihe. Aber das gehört zu einer Genreentwicklung auch dazu, dass sich das Genre irgendwann selber ironisch brechen muss, damit es überhaupt noch Publikum ins Theater ziehen kann. Hier sehen Sie jetzt andere Science-Fiction-Filme, also Terminator mit Schwarzenegger nochmal. Das wird ja seine definierende Rolle sein, die ihn bis zum Senatorenposten bringt, weil er halt so der taffe Terminator ist. Brasil als hier wieder als Gesellschaftskritik, also, sowohl der Terminator als auch Brasil sind Visionsfilme. Die wollen zeigen, so kann sich diese Sache weiterentwickeln. Terminator auch deutlich als Actionfilm aufgebaut, aber Brasil als Gesellschaftskritik in so einem totalitären Überwachungsstaat und was passiert eigentlich, wenn man mal in das falsche Register kommt, also wenn die Akte falsch ausgespuckt wird und man plötzlich auf einer Fahndungsliste steht, wo man gar nicht hingehört. Und es hat weder was mit Brasilien zu tun, noch mit fliegenden Engeln. Das ist wiederum nur so ein Ermächtigungstraum der drangsalierten Hauptfigur, der halt diesem Regime nur in seinen eigenen Vorstellungen entkommen kann, aber ihm letztlich hilflos ausgeliefert ist. Also eines der Meilensteine im Science-Fiction-Film, der so in der Tradition der 60er, 70er Jahre steht, der dystopischen Endzeitfilme, die alternative Gesellschaftsentwürfe vorlegen. Und da ganz im Kontrast wird der Alien, der ja nun auch ein wichtiger Film ist, also Alien Teil 1, von James Cameron in Aliens fortgeführt und zu Rambo in Space. Also da werden jetzt reihenweise Aliens ist nicht eins, was alle tyrannisiert, da müssen jetzt gleich viele auftauchen und das Alien wird beherrschbarer. Also es gibt jetzt Waffen, mit denen man dagegen vorgehen kann und deswegen braucht man viele davon. Im ersten Teil war das Alien noch die alles bedrohende Einzelfigur, jetzt hier Überbietungsrhetorik, jetzt haben wir schon im Dutzendpack und die werden auch entsprechend schnell erledigt. Also das ist im Prinzip so, ne, das ist halt James Cameron in den 80ern, macht dann halt doch gefälliges Action-Popcorn-Kino. Mangas und Comics entwickeln sich. Die Akira-Reihe von 82 bis 90 setzt Maßstäbe. Es gibt eine sehr erfolgreiche Verfilmung, die auch im Westen viel Beachtung findet. Ist eine epische, ich glaube im Japanischen sind es 10 Bände, im Deutschen sind es 20 Comics und begründen dann so diese Reihen von Mangas, die immer und immer weitergeführt werden oder sehr, sehr lange Geschichten erzählen, in denen es auch mehrere, im Grunde genommen mehrere abgeschlossene Geschichten gibt. Die Teenage Mutant Ninja Turtles sind schon eine Form von ironischer Brechung dieser Actionhelden. Also einerseits so, das sind halt Schildkröten, die durch radioaktive Verseuchung in der Origin-Story dann halt zu Teenagern werden, die halt als Ninjas die Welt retten. Auch das ist so eine Franchise, die sich ja, ich wurde ja vor kurzem nochmal neu verfilmt, irgendwie hält. Aber von Anfang an, dadurch, dass es Schildkröten und Ninjas irgendwie gemischt sind, so nicht ganz ernst nehmen kann. Und will es auch nicht, allerdings so gewollt nicht ernst nehmen. Also so, es fehlt der... Also diese ganz klare ironische Brechung fehlt, aber es ist mal eine andere Art und Weise, das Action-Thema anzugehen. Wird auch die, also sehr viele erfolgreiche Computerspiele-Franchise geben, die halt dieses Thema auch greifen. Wenn Sie ruhiger sind, kann ich es auch sagen. So, und dann ganz wichtig, die Generation, die mit Comics groß geworden ist, also mit Superhelden-Comics, die sich ja auch lange Zeit also als sehr wichtiges Erzählmedium begriffen haben, die bekommen jetzt, also die werden älter und sagen, Batman finde ich toll, aber die Batman-Geschichten finde ich blöd. So, und das findet in Frank Millers Batman The Dark Knight Returns seinen Ausdruck, eigentlich kein Comic, sondern so ein Graphical Novel, auch eines der frühen Werke, die, also jetzt vielleicht in diesem Genre der Superhelden, die sagen, okay, Comic ist ein Medium, mit dem kann man andere Geschichten erzählen als eben diese ewig gleichen Allmachtsgeschichten der Superhelden und zeichnen Batman als ganz gerissene Figur. Im Grunde genommen basieren die Christopher Nolan-Filme darauf. Ich glaube, so der dritte Dark Knight, heißt glaube ich, oder Rises oder so, der basiert nicht wenig auf Figuren, die aus diesem, in dieser Graphical Novel auftauchen. Und das zeigt plötzlich, dass man mit den narrativen Elementen der Superhelden plötzlich ganz andere Geschichten erzählen kann, die auch ein ganz anderes Publikum ansprechen, die damit groß geworden sind, aber andere Geschichten suchen. Dunkler, erwachsener, also das heißt viel von den Charakterzeichnungen viel zerrissener und auch von der gesamten grafischen Darstellung deutlich gewalthaltiger als Batman es je war. 84 beginnt der Cyberpunk als Subgenre des Science Fiction. Einerseits, so eine, das hatte ich ja schon bei Blade Runner erwähnt, Blade Runner liefert von Ridley Scott 82 die grafischen Bilder und William Gibson liefert dann Geschichten, in denen wird dann auch das Wort Cyberspace nicht zum ersten Mal erwähnt, aber dann doch in der Form vorgetragen, wie es dann in den 90ern wieder ausgepackt wird. Cyberpunk ebenso als Hacker-Fantasien in einer dystopischen Zukunft, in der aber in diesem Cyberspace, im Gegensatz zu Tron, bei Tron sind Programme noch kleine Figuren, die im Computer rumkrabbeln. Und der Cyberspace ist so ein Unort, so ein Gott, in dem man da seinen Geist hochlädt und dann ist man seelenlos draußen. Und wenn man im Cyberspace stirbt, dann kommt die Seele auch nicht mehr zurück. Ist im Grunde genommen eine ganz alte Geschichte von Körper-Seele, die sich so trennt und dann in so ein Jenseits geht. Aber das Jenseits ist hier halt der Unort des Cyberspace. Und sie mischen damit diese Space-Operas. Das ist der Outer Space, das ist so die Science-Fiction der 50er, mit dem Inner Space der New Wave Science-Fiction der 60er und 70er, in denen es eher so um die Innerlichkeit geht. Das war eine Strömung im Science-Fiction, die New Wave. Und wenn Sie das beides zusammensetzen, Sie haben die Außenwelt in der Innenwelt und das ist der Cyberspace, in den Sie zwar mit Ihrer Seele investiert sind, wie New Wave, aber in einem beliebig großen Raum agieren können und das ist halt der Cyberspace. Das macht es ganz spannend, dass man das in den 80er Jahren so als Synthese von zwei sich eigentlich widersprechenden Science-Fiction-Strömungen, so ein bisschen wie High Fantasy und Low Fantasy, haben Sie das im Science-Fiction auch, und das kriegt man hier mit der Gesellschaftskritik, die Science-Fiction innewohnt. Und da ist William Gibson visionärer Vordenker und also Autor, der da die wichtigsten hier diese Neuromancer-Trilogie schreibt. Und der bleibt dann seine Nische in den 80er Jahren. Und erst in den 90ern, als das Internet dann plötzlich kommt, also das Internet gibt es ja auch schon in den 80ern, aber als es kommerzialisiert wird und plötzlich viele Menschen mit ihrem Modem in so einen Unort des Digitalen abtauchen und plötzlich Virtual Communities sich bilden. Da wird er wieder ausgebuddelt und überhaupt das ganze Internet wird als Cyberspace, überhaupt Cyber, das kommt von Kybernetik und das ist also ein ganz alter Begriff, noch aus den 50ern. Und da wird Cyber plötzlich in den 90ern das große, die große Silbe, die dann bis zur Jahrtausendwende irgendwie die Zukunft markiert. Fängt hier in den 80ern an, als Strömung sich erstmal auszudifferenzieren. Medientechnisch passiert in den 80ern jetzt aus unserer Sicht wenig Relevantes, aber vieles ist halt schon in den späten 70ern oder in den frühen 80ern vorgelegt. Was kommt, ist 82 die Compact Disc. Die, hier sehen Sie auch den Grund für die Größe. Die Idee war, schon in den 80ern, muss man sagen, eines Tages einen transportablen CD-Spieler zu haben, der in ein Auto passt, dort, wo vorher der Kassettenspieler ist. Und dann habe ich eine bestimmte Größe, nämlich die längs, also wenn ich eine Kassette, so eine Tonbandkassette nehme und die, wenn ich die querstelle, die passt in so einen Schlitz rein und größer darf die CD nicht sein. Das sind diese 12,5 Zentimeter. Und das trägt sich fort. Und später mussten dann die DVDs, die in die Kombilaufwerke der CD- und DVD-Leser passten, mussten so groß sein wie eine CD. Und die Blu-Rays und die Holographical Discs, die irgendwann vielleicht kommen, die müssen auch so groß sein. Und das alles ist deswegen so groß, weil die Kompaktkassette aus den 70er Jahren so groß war. Das, also das ist so bei Medientechnik sehr häufig, dass sich alte Formate oder alte Standards fortpflanzen. Also gibt es noch viele andere Beispiele und die Kompaktdisc ist eines davon. Die Laserdisc hatten wir ja schon 78, da haben wir ja auch schon Spiele gesehen, die auf der Laserdisc laufen. Aber die Kompaktdisc als Musikformat gibt es ab 82 als Format für Computerprogramme erst Anfang der 90er. Das müssen Sie sich vorstellen, wir hatten damit ein Medium, auf das 650 Megabyte Daten passen. Also das konnte die CD ja speichern. Das gab es nur für Musik, während alle anderen mit Floppy Disk, auf die dann so 1,4 Megabyte passten, das ist nicht viel, hantieren mussten. Und das war tatsächlich 10 Jahre hat es gedauert, bis es von der CD, also der Musik-CD zur CD-ROM kommt. Und bis dahin ist es halt vor allem ein Musikformat. 1984 wird Apple Macintosh das Graphical User Interface publik machen. Auch da habe ich Ihnen ja schon erzählt, kommt vom Xerox PARC. Nur Xerox wusste nicht, was sie da hatten, haben selber einen Computer vermarkten wollen für läppische $30.000. Den wollte niemand haben. Das war ein Bürocomputer für $30.000 Ende der 70er. Der Xerox Star und der Xerox Alto. Und das war vielen zu teuer. Die haben sich gesagt, ich habe eine schöne Schreibmaschine von IBM und alles andere brauche ich nicht. 30.000 ist mir zu viel. Da kaufe ich neue Möbel und neuen Tisch, neue Stühle dafür. Also raus mit dem Zeug, hatte ich ja schon erwähnt. Und Steve Jobs erkennt das Potenzial der Graphical User Interfaces, lizenziert es für Apple und baut damit den Macintosh. Zu einem Zeitraum, als er in seiner eigenen Firma schon also ziemlich abgeschossen wurde, weil es halt ein tyrannischer Egomane war, immer gewesen ist, der aber brillante Produktideen hatte. Also haben sie gesagt, na, dann spiel mal mit deinem Macintosh, geh mal irgendwo anders hin, wir machen die Lisa. Lisa ist ein Bürocomputer von Apple, der genauso floppt wie der Xerox Star, weil er auch zu teuer ist. Und der Macintosh schlägt ein, zumindest in der Branche der Kreativindustrie. Also alle Designer, Grafikdesigner, Verleger und so, die sagen, wir wollen nicht kryptische Zeichen am Computer eintippen, sondern wir wollen einfach nur unsere Aufgaben erledigen. Die finden halt mit dem User Interface von Apple ihr Medium und das produziert diese Apple-Jünger, die man bis heute findet, also die ihren Apple irgendwie auch verteidigen gegen alle Angriffe. Die nicht, ich habe ihn aus der Zeit, nicht aus der Zeit, aber ich habe ihn aus Gründen dieser Medientechnik schon recht lange, aber das, die Wurzeln werden mit dem Macintosh, bis heute heißen Dinge ja auch Mac, Macintosh ist eine Apfelsorte übrigens, also werden die 84 gelegt. Und so, und die anderen, wie gesagt, arbeiten mit Floppy Disks. Hier sehen Sie mal so eine, hier im Commodore 64, die 1541. Ab 1985 können dann Spiele, ein ganzes Spiel passt auf so eine Floppy Disk und die hat dann vielleicht 720 Kilobyte, von beiden Seiten dann 1440. Also das ist nicht sehr viel, was da drauf passt. Also Megabyte können Sie sich ja vorstellen, Sie wissen ja, was das ist, ne? Byte ist ein Buchstabe, ein Kilobyte sind 1024 Buchstaben, ein Megabyte sind 1 Million Buchstaben. Wenn Sie aber Grafik nehmen, da passt nichts hin. Wenn Sie heute mit Ihrem Handy ein Foto machen, haben Sie meistens 2 Megabyte, 3, 4, 5 Megabyte allein Bilddaten für ein Foto. Was will man dann da schon groß erwarten? So, und die Computerspiele von 83 bis 88 leben in einem Problem, was ich letztes Mal aussparen musste, nämlich, dass sie allmählich in die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit kommen. 82 wird Loverboy aufgestellt als Automat, ein Pac-Man-Klon, in dem sie als halbnackter Mann durch ein Labyrinth laufen und Frauen fangen und dann halt beglücken müssen. Hier sehen Sie mal beide Kernszenen des Spiels. So, das ist So, das ist, also es ist nicht so ganz klar, ob das, also es wurde damals diskutiert, ob es sich um Vergewaltigung handelt. Da sagen die einen, jawohl, weil die Frauen laufen immer weg und schreien, help. Ich glaube, ich muss Ihnen das mal zeigen. Ich glaube, wir reden da über ganz unterschiedliche Dinge. Ich muss mal gucken, ob ich es dabei habe. Also es gab mal Zeiten, da hatte ich das auf meinem Rechner. Ja, ich habe es leider nicht mehr drauf. Vielleicht kann ich es Ihnen mal zeigen. Loverboy 82 Gameplay. Hier. Amor Bizarro. Ich weiß, ich kann jetzt nicht dafür garantieren, was da kommt. Aber gut, das ist... Nein, ob das jetzt wieder so... Genau. Also wir machen mal die Musik aus. Das hat da auch Musik. So, das ist Loverboy. Die läuft zum Polizeidepartement und flieht halt vor dem... Ach nee, und die laufen jetzt beide weg. Das ist Cutscene... Attract Mode, ne, da läuft es los. Ich würde es ja oben ausstellen, aber das kann ich meinen Kollegen nicht zumuten. Also der läuft da hinterher, die schreien Help. Und insofern wollen die es nicht, aber danach müssen sie halt irgendwie, ja, Sie sehen es ja, explizit werden. Und man sieht ihn auch mit seinem Schniedel irgendwie dann. Also es ist ein total bizarres Spiel. Und natürlich Skandal, Skandal. Ist es eine Vergewaltigung? Also und der, man muss den Polizisten ausweichen. Da sagen die einen, nein, das ist, also es ist Vergewaltigung, die laufen weg und schreien Help. Wenn er sie erwischt, sieht es überhaupt nicht mehr so vergewaltigend aus. Da geht es um Lady Love und um irgendwelche Punkte, die man da kriegen kann. Und dann die Dritten sagen, hey, Moment, wir reden hier von Pixeln. Da ist überhaupt keine Vergewaltigung, weil also niemand zu Schaden kommt. Das wird in Deutschland natürlich im Land von Gesetzen gegen Schmutz und Schund wird das natürlich sofort also aus dem Verkehr gezogen. Und jetzt hat die Automatenindustrie Sorge, dass der Staat sich einmischt und gründet die Automaten-Selbstkontrolle. Das ist ein bisschen wie die FSK, Film-Selbstkontrolle, die ASK bewertet münzbetätigte Bildschirmspielgeräte, die gewerblich aufgestellt werden, also Arcade-Automaten. Und führt dann diese ab 6, ab 12, 16, 18 ein und zur Not müssen da auch entfernt werden. Loverboy ist kommerziell kein Erfolg. War lange verschwunden und ist jetzt in der Emulatoren-Szene wieder aufgetaucht. Und jetzt kann man es eben also auch runterladen und in seinem Emulator spielen. Ist aber insofern ein wichtiger Titel, wenn Sie so wollen, weil er die Spiele-Selbstkontrolle in Deutschland auslöst. In Amerika wird es noch ein paar Jahre dauern, bis es sowas wie eine Selbstkontrolle für Spiele gibt. Da kommen wir jetzt später hin. Deutschland macht aber weiter. Es gibt Spiele wie River Raid und das muss ich Ihnen zeigen. River Raid ist, hier wahrscheinlich auf dem Atari muss man es sehen, weil das ja jugendverdammt ist. Das ist ein Spiel, da sind Sie dieses Flugzeug, müssen durch die Landschaft fliegen, Schiffe abschießen, Helikopter, aber dem Fuel müssen Sie auftanken, weil sonst geht ihr unten ist so eine Fuel-Anzeige, die geht dann runter. Sie, natürlich, wenn Sie getroffen werden, also wenn Sie in sowas reinfliegen in ein Schiff, dann sind Sie um ein Leben ärmer. Und ganz am Ende müssen Sie dann auch mal eine Brücke abschießen, auf der Zivilisten fahren können oder gegnerische Panzer. Also das ist in seiner ganzen Gewalttätigkeit, sehen Sie es hier. Das wurde damals beschlagnahmt. Das ist das erste beschlagnahmte Spiel der Computerspielgeschichte in Deutschland. Denn das Spiel ist kriegsverherrlichend und verharmlosend, ist emotionssteuernd und aggressionssteuernde Eigenschaften hat es. Bei älteren Jugendlichen führt das Bespielen von River Raid zu physischer Verkrampfung, Ärger, Aggressivität, Fahrigkeit im Denken, Konzentrationsschwierigkeit, Kopfschmerzen und anderem. Das können Sie alles nachlesen hier in dem Link, kriegen Sie die gesamte Entscheidung der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien, die das Spiel damals, also das ist eben nicht nur für Jugend beschlagnahmt, heißt niemand darf. Auch für Erwachsene ist dieses Spiel nicht auszuhalten. Das zeigt so ein bisschen, also einerseits zeigt es die Absurdität der Medienkontrolle in der Zeit. 1999 wurde das Spiel in so einer Sammlung für Kinder ab 0 freigegeben. Weil man sagt, inzwischen sind diese Spiele, also man hat ganz andere Dinge, was Kinder spielen und das hat nicht mehr aggressionssteigernde Eigenschaften, sondern ist halt so ein Shoot'em-up, wenn Sie so wollen, und dann nicht mal ein guter. Oder nein, es ist kein schlechter, also es spielt sich schon ganz gut, aber von 82 auch, muss man dazu sehen. Also das löst eine riesige Krise aus, so Moral Panic. Was machen diese Spiele mit uns? Sex und Gewalt sind da zwei Dinge, die immer wieder genannt werden und die Bundesprüfstelle, also die indiziert so einiges und beschlagnahmt auch einiges. Also eine Menge Spiele in der Zeit, die aus heutiger Sicht völlig unverständlich eingezogen werden, sind aber damals, es wird mit Sorge gesehen, was lösen diese Spiele in den Spielern aus. Und das ist die eine Krise, Krise der Gesellschaft. Und es gibt eine andere Krise, die nächste Krise der Konsolenindustrie, die erst Pac-Man rausgeben, und zwar produzieren sie 12 Millionen, hier, that didn't stop Atari, learning no lessons from their recent Pac-Man debacle. Pac-Man, also ein Riesenerfolg in der Arcade, eine unglaublich schlechte Umsetzung von Atari, die aber 12 Millionen Cartridges produzieren, auch wenn es nur 10 Millionen Konsolen gab. Weil sie gesagt haben, es werden Millionen werden, die Konsole kaufen, weil sie Pac-Man haben wollen. Und alle anderen kaufen sowieso. Und natürlich hat es, also das war so schlecht, die Leute haben es gekauft und auch wieder zurückgebracht. Pac-Man war wirklich nicht gut. Atari produced 5 million ET Cartridges. ET kam ja 82 ins Kino. Und zeitgleich dazu musste, zu dem Kino-Launch, musste das Spiel fertig werden. Und es gilt als das schlechteste Spiel aller Zeiten. Zu Unrecht. Also es ist nicht so, also gibt es wirklich schlechtere Dinge, aber es ist schon ein miserables Spiel. Nearly all of them came back. Die Kunden nach Pac-Man hatten sie keine Lust, nochmal so einen Müll irgendwie zu spielen und haben es einfach zurückgebracht ins Geschäft. Faced with tons of unusable merchandise, Atari ended up sending 14 truckloads of cartridges to a landfill in Almagordo, New Mexico. Sie haben das dann verklappt in eine wilde Müllkippe und dann auch irgendwie Erde drüber gekippt in der Hoffnung, dass es nie wieder auftaucht. Don't bother taking the trip though. Everything was crushed by a steamroller before being dumped. Thanks in part to E.T., Atari posted a $536 million loss in 83, the start of an agonizing death spiral that didn't end until the company was sold off in pieces a few years later. Und nicht nur Atari, die gesamte Computerspielbranche, zumindest die Videospiel, die Konsolenbranche, ging 83 den Bach runter, was unter anderem an schlechten Produkten liegt, aber auch an der Konkurrenz durch Homecomputer. Jeder konnte damals sich seinen Computer zu Hause und die Investitionsentscheidung der Eltern war, ich gebe $300 für eine Videospielkonsole aus mit 10 Spielen oder $300 für einen Homecomputer, mit dem die Kinder auch Vokabeln lernen können, Dinge für die Schule und überhaupt lernen sie mit Computern. Und dieses pädagogische Argument hat Eltern schon immer überzeugt, sodass es haben ja nicht die Kinder gekauft, sondern die Eltern. Und die haben gesagt, nee, Konsolen kommt mir nicht ins Haus, Spiele sind ja auch irgendwie fragwürdig. Also in Amerika war es nicht so fragwürdig, aber in Deutschland war die Investitionsentscheidung ganz klar. Homecomputer, das ist die Zukunft, Computerspiele sind jugendverderbend. Jetzt hatte man endlich was anderes als die Comics. So Comics und zeitgleich wurden Comics auch erwachsen. Also es hat natürlich ein Generationending, aber auch Comics wurden jetzt in Ruhe gelassen, weil jetzt es gab was Neues, was die Jugend verdirbt. Nach Rock'n'Roll und Comics hatte man jetzt endlich Computerspiele. Bis heute hat man die ja noch. Und interessanterweise sozusagen als Fußnote, letztes Jahr wurde ein, ich glaube auch Kickstarter finanzierter Dokumentarfilm gedreht, Unternehmen von Microsoft mitfinanziert. Und sie haben halt in Almagordo, New Mexico, diese Müllkippe ausfindig gemacht, weil sie den Lasterfahrer, einen der 14 Lasterfahrer gefunden haben, der gewusst hat, wo er das damals verklappt hat. Und das haben sie ausgebuddelt und hier sieht man halt die Original-ET-Verpackung und die werden jetzt, glaube ich, auf eBay versteigert, weil es einfach so eine popkulturelle Fußnote der Zeit ist. Also sie haben es gefunden und es wurde überhaupt nicht alles steamrolled und sie haben da jede Menge Atari-Cartridges ausbuddeln können. Also das sind die großen Krisen des Mediums. Einerseits ökonomische Krisen, die Leute kaufen keine Konsolen mehr, aber Spiele selber liefen in der Arcade weiter, Spiele liefen in Homecomputern weiter. Also Computerspiele selber verschwanden nicht, aber die Konsolen gingen ein, bis dann Nintendo mit der NES das alles wieder aufsammelt. Und die Gesellschaft merkt plötzlich, oh Gott, wir haben es hier mit etwas zu tun und hat mal jemand an die Kinder gedacht. Arcade, ich nehme es zurück, also Arcade 83... Einerseits Filled Polygons, habe ich Ihnen schon mal gezeigt, also die ersten gefüllten Polygone in der Arcade. Jetzt kommt hier das Laserdisc-Spiel. Ich dachte, das hätte ich Ihnen schon gezeigt. 83 kommt Dragon's Lair mit einem interaktiven, von Donald Bluth, das war ein Disney-Zeichner, einen interaktiven Zeichentrickfilm. In der Qualität natürlich, also lange Zeit unerreicht, das konnten die Arcades nicht leisten. Das kam das Bild von der Laserdisc, aber sie hatten kaum Interaktion, Quicktime-Events. Sie können nach links oder nach rechts gehen und dann wird eine entsprechende Sequenz abgespielt, meistens sterben sie und müssen wieder Dollar einwerfen. Ist aber, nein, die Idee war damals, Zukunft des Computerspiels hat sich nicht gehalten, war sehr erfolgreich am Anfang, hatte aber wenig Replay-Value. Was anders sind Adaptionen von bekannten Franchises wie Star Wars in Vektorgrafik, wo sie die emblematischen Szenen des Films, Flug zum Todesstern, Angriff auf den Todesstern, Abschießen der zentralen Bombe, und wir reden ja hier von Star Wars 4. Teil, also wichtige der im Film, also Filmereignisse können hier nachgespielt werden, immer und immer wieder in einem ganz tollen Kabinett, wo sie richtig in so einem X-Wing drin sitzen können, wie als Flugsimulator aufgebaut. Auch das ist also sozusagen als Medium-Computerspiel, versucht sich jetzt mal andersrum an der Adaption von vorgegebenem Stoff. Donkey Kong hat es in seiner Form schon probiert, aber hier ist klar, mit Musik, mit Sprachausgabe, also ein großer Versuch, sich an das Medium Kino anzunähern und die Sequenzen rauszunehmen, die als Spiel darstellbar sind oder waren, und das waren halt die Action-Sequenzen, die Schießsequenzen, also da, wo es irgendwie, wo später der Film sagt, wir wollen werden wie die Spiele, mehr Computergrafik und mehr irgendwie Explosionen, sagt hier das Spiel, wir wollen werden wie die Filme, aber man guckt halt, was man adaptieren kann. Aus Sicht von Intermedialitätsforschung ganz interessant. Crystal Castles ist so ein, also von Atari, ein Labyrinthspiel. Track and Fields ist so eines der ersten Sportspiele. Da geht es mal um die Simulation von Sportereignissen, Laufen, Springen, Ballspiele. Oder Karate Champ greift sportthematisch auf. Das ist so eines der ersten Prügelspiele, wo sie halt Karate so in bester Bruce Lee und Chuck Norris Version dann abspielen können. In Dragon Buster von 84, kein wichtiges Spiel, also das in sich funktioniert es nicht sehr gut, aber sie haben so ein bisschen so einen Sidescrawler, Dungeon Crawler, wo sie irgendwie so Verliese erkunden müssen über eine Oberwelt, aber sie haben zum ersten Mal den Double Jump und zum ersten Mal die Lebensanzeige. Lebensanzeigen, also es gab natürlich in den Rollenspielen gab es Trefferpunkte, die man abzieht, aber diese Visualisierung in Form von Lebensbalken finden Sie hier zum ersten Mal, und es ist nicht ein Treffer gleich tot, sondern ein Treffer gleich weniger Leben. Das fängt hier an, und der Double Jump ist sowieso eine Defying Gravity since 1984. Diese Möglichkeit, wenn man schon in der Luft ist, gleich nochmal zu springen, ist so ein typisches Spielelement in Computerspielen. Gauntlet greift die Lebensanzeige auf, also das wird sofort von der Industrie adaptiert, in einem Vier-Spieler-Koop-Arcade. Hier sehen Sie mal den Automaten, da stehen vier Leute drumherum, schauen auf einen Bildschirm, und es ist nicht, dass man mit Geld irgendwie neue Leben kauft, also man kauft nicht zu, man hat nicht drei Leben, sondern man hat eine Lebensanzeige. So, und die kann man aufbessern, indem man Sachen isst oder indem man Münzen einwirft. Das ist so ein Candy Crush-Ding. Also nee, wenn Sie weiterspielen wollen, müssen Sie halt Geld einwerfen, damit Sie noch ein paar zusätzliche Spielzüge haben. Ansonsten ein typischer Dungeon Crawler, also Hack and Slay, Low Fantasy. Sie haben Conan den Barbaren, eine Valkyrie, einen Zauberer und irgendeinen Bogenschützen oder Zwerg. Also das sind so Archetypen aus dem Low Fantasy, die halt gegen Heerscharen von Monstern kämpfen. Ist ein nettes Spiel, können Sie oben auch mal anspielen, wenn Sie das interessiert. OutRun 86 mit individueller Musikwahl, was die Rennspiele voranbringt. Und auch hier sehen Sie das Kabinett, was, also klar, sowas geht nur in der Arcade, da stellt sich niemand zu Hause hin. Aber schon rein von der Grafik, die 80er Jahre, da geben die Arcades den Ton an, was Computerspiele möglich macht, mit der ganzen dispositiven Einschränkung, hatte ich Ihnen ja letzte Woche erwähnt. Arcade-Spiele, es gibt nur ganz bestimmte Arcade-Spiele, und wenn das der Meil, also der, oder das Vorbild aller Computerspiele ist, das erklärt auch, warum frühe Konsolenspiele so komisch funktionierten, weil halt der Versuch immer war, man will die Arcade irgendwie nachbauen und baut dann OutRun auch auf Konsolen mit diesen kurzen Spielzeiten und den wirklich schweren Levels, obwohl es bei Konsolen ja gar nicht mehr darum geht, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Street Fighter ist gerade heute oben eingelegt, begründet dann diese Street Fighter Franchise, die ab Street Fighter 2 dann wirklich klassisch ist. Bis heute ist Street Fighter 2 im E-Sport vielleicht nicht verbreitet, aber zumindest gibt es immer noch Weltmeisterschaften in Street Fighter 2, die diese Easter, also es gibt diesen chinesischen Kung-Fu-Film, da habe ich Ihnen ja mit Bruce Lee mal so die ersten Ausläufer gezeigt, aber es gibt eine Riesenindustrie, Hongkong ist ein ganz großer Kinomarkt, genauso wie die Kairo in Ägypten oder in Indien dann Bollywood, das sind Märkte, die eigentlich die immer gleichen Filme ausspucken aus westlicher Sicht, aus der Sicht der jeweiligen Länder aber enorme kulturelle und auch medienökonomische Einflüsse haben. Und dieser Kung-Fu-Film, in dem halt wieder der Alte vom Berg dem Jungen beibringt, wie er gegen die Schergen des Königs kämpft mit Kung-Fu, ist so ein Klischee, dass es auch hier in Street Fighter auftaucht und im Hintergrund, also sowohl die ganze Also das ganze Setting ist halt so minimal narrativ. Es geht ja gar nicht um irgendeine Story, es geht ja dann doch um die Action-Sequenz. Aber das ganze narrative Setting wird hier durch Environmental Storytelling, also durch die Wahl der Sprites, der Soundeffekte und ab und zu gibt es dann halt doch mal so Einsprengsel von Geschichten, so im Attract-Mode am Startbildschirm. Das kann man hier in Street Fighter eigentlich auch ganz schön sehen. Die Krise der Computerspielindustrie, also in die Atari 83 dann stürzt, die löst sich erst Mitte der 80er Jahre wieder auf. Und Atari ist weg vom Fenster. Atari produziert noch ein paar Homecomputer, aber letztlich aus dem Konsolenmarkt ziehen sie sich zurück. Nintendo übernimmt jetzt mit der Famicom, der Family-Konsole, in Japan 83 unter dem Namen Nintendo Entertainment System von 85. Rebootet den Konsolenmarkt in Amerika und dann auch in Europa. Und schärfster Konkurrent in der Zeit Sega. Also die Konsolenkriege derzeit waren nicht Sony gegen Microsoft, sondern Nintendo gegen Sega. Ich meine, Nintendo ist ja immer noch im Rennen, aber Sega hat sich dann auch in der 90er zurückgezogen. Mit Titeln wie Super Mario Brothers. Also Mario hatte zwischendurch nochmal ein anderes Spiel nach Donkey Kong. Aber Super Mario Brothers ist das Spiel, was bis heute auch als Meilenstein im Game Design und im Level Design gilt. Da gibt es schöne Analysen, können Sie sich auf YouTube anschauen, wenn Sie das mal interessiert. Ein Geheimnis kann ich Ihnen mal mitgeben, was Sie nie mehr vergessen werden. Die Sprites für die Büsche und die Wolken sind identisch. Jetzt habe ich es gesagt. Sie werden nie wieder Super Mario Bros. Spielen können, ohne das zu sehen. Darum sitzen Sie auch in Vorlesungen, damit Sie das mal, also solche Geheimnisse der Computerspielgeschichte mitbekommen. Also Mario als Riesen-Franchise, der Nintendo über die Jahrzehnte rettet und auch die Wii U, die lange Zeit so belächelt wurde, hat durch einige hervorragende Mario-Spiele wieder massiv an Fahrt aufgenommen und ist inzwischen eine Konsole, die gleichrangig neben den beiden anderen gesehen wird, weil es einfach fantastische Spiele gibt. Muss man auch sagen, Miyamoto hat einfach ein hervorragendes Gespür für gutes Game Design. Und Nintendo hat immer gesagt, lieber geben wir unsere Spiele später raus, dafür sind sie gut, als dass wir zu früh ein Spiel rausgeben. Ein schlechtes Spiel wird immer schlecht bleiben. Ein gutes Spiel wird zu spät kommen, aber es wird dann halt auch gut bleiben. Und das funktioniert als Firmenstrategie bis heute sehr gut. Andere wichtige Titel, die ich jetzt aus Zeitgründen im Einzelnen nicht durchgehe, die aber auch bis heute als Reihe existieren, Metroid als frühes Action-Adventure, was auf dieser Alien-Setting, also irgendwie Horror im Weltraum, unter anderem basiert, Dragon Warrior, bekannt auch als Dragon Quest, als frühes Rollenspiel, ähnlich wie Final Fantasy, was sehr prägend wird für die Rollenspielreihen. Japanische Rollenspiele beziehen sich fast immer oder zitieren fast immer diese. Legend of Zelda, auch das so ein Nintendo-Exclusive-Titel, der auch auf jeder Konsole, die Nintendo rausgibt, in irgendeiner Form auftaucht. Final Fantasy eben als andere Rollenspielvariante, die gar nicht so sehr, also Final Fantasy heißt gar nicht, weil es ein Fantasy-Rollenspiel ist, sondern weil es die letzte Fantasie der Macher war. Die sagten, das ist unser letzter Schuss, danach sind wir pleite, aber das wurde halt das Riesending und deswegen gibt es Final Fantasy 16 oder ich glaube 15 inzwischen, die sich allerdings eher so als Spiritual Successor und nicht als fortführende Geschichte begreifen. Metal Gear 87 als frühes Stealth-Spiel, also da, wo es weniger darum geht, dass sie alles niederballern, sondern dass sie geschickt ihre Ressourcen einsetzen und sich unerkannt an den Gegnern vorbeischleichen. Das wird dann die Grundlage für Metal Gear Solid Ende der 90er sein als 3D-Spiel und diese Reihe gibt es ja nun auch weiterhin. Castlevania als anderes Action-Adventure mit so einem Vampir-Setting, also da sind sie eher im Horror angesiedelt, also mit Tropen aus Horrorfilmen, da gibt es halt alles, Werwölfe und Skelette und Geister und er ist so der Schwert- und Peitschenschwingende Held, der sich dadurch Schlösser voller Untoten schlägt. Vampire natürlich. Also das ist ähnlich wie Metroid. Man spricht auch von den Metroidvania-Spielen, weil die spielmechanisch sehr ähnlich funktionieren, aber vor allem sich durch ihr Setting unterscheiden und dann auch ein unterschiedliches Publikum ansprechen. Intermedialitäten hatte ich letztes Jahr schon mal erwähnt, deswegen zeige ich jetzt die Filme nicht. Also ich hatte es letztes Semester in der Klassikervorlesung erwähnt. Diese Idee, dass The visual freedom of early video games opened the path for a certain abstract motion expression. Also diese frühen Arcade-Spiele, die narrativ nicht so viel hermachen, haben aber eben abstrakte Bewegungsstudien. Confronted with gameplay visuality and not necessarily sacrificed to verbal storytelling. A path shared by cinema during its first decades. Und hier wird einfach gesagt, das frühe Computerspiel, was einfach nur spielen kann oder es kann nur zeigen, aber es zeigt auch nicht wie heutige Cutscenes, sondern es zeigt einfach entsprechende Grafiken, entsprechende Bildwelten. Das ging dem frühen Stummfilm ähnlich. Auch der hatte narrativ nicht so viel zu bieten, weil sie ja immer irgendwelche Textsequenzen, Textframes einblenden müssen. Also wurden die Verfolgungsjagden, die Sprünge und die abenteuerlichen Reisen von den Hauptdarstellern zelebriert. Also viel stärker, als das später notwendig wurde. Hier sehen Sie so einen Buster Keaton-Film oben. Und der auch wirklich, wenn Sie sich den anschauen, können Sie da... Klick auf den Link, können Sie den sich auch mal anschauen. Die Sequenz, die dann parallel geführt wird, wird zu so Mario-Sequenzen. Das sind ganz ähnliche Sprungsequenzen, ganz ähnliche Einstellungen, ganz ähnliche Hindernisse, die es zu überwinden gilt, weil es medienunabhängig ist. Wenn Sie nicht richtig erzählen können, was machen Sie dann mit Ihrem Medium? Und das ist eben eine der Möglichkeiten. Such coexistence of images without words, movements without plots, and attractions without boundaries, questions or assumptions about film and game culture, providing that the richness, multiplicity and differential nature of both mediums goes way beyond the restrictions of allegedly cinematic techniques like cutscenes, verbal dialogue and hyperrealism. Also Spiele und Filme sind sich nicht nur ähnlich, weil Spiele inzwischen sowas wie Beyond Two Souls rausgeben und versuchen, interaktive Filme zu werden oder Cutscenes, Dialoge, das, was ich in der Vorlesung, also in der Ästhetikvorlesung vorgestellt habe. Das ist nicht die einzige Ähnlichkeit, die Film und Spiel teilen, sondern auch in dem Umgang mit beschränkten Darstellungsmöglichkeiten. Hier sehen Sie dann andere Filme, das Tableau als geschlossener Raum, in dem halt Dinge passieren, oder der Sidescroller. Auch das hängt davon ab, dass Sie eine Kamera auf den Wagen bringen können. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass Sie eine Kamera irgendwie in Bewegung haben können über lange Strecken. Und als man das konnte, musste man das zeigen, indem man halt lange Rennsequenzen unterbrachte. Die Rutsche, The Haunted House, The Electric House, in denen man halt runterrutscht. Oder der Rotor, das drehende Element, in dem man rumläuft. All das finden Sie in Stummfilmen, das finden Sie aber auch jetzt hier in Nintendo-Spielen, aber in so Plattform-Jump-and-Run-Spielen. Schauen Sie sich das mal an, da gibt es interessante visuelle Analogien, wenn Sie es noch nicht gesehen haben. Der Hub, der Level-Hub, ist ähnlich wie der Dialog-Hub von 87 in Mega Man, wo Sie den Level auswählen, in den Sie gehen, und es dann auch entscheidend ist, dass Sie die richtige Auswahl treffen. Das sind so Elemente, die Konsolenspiele mit sich führen. Der Homecomputer als anderes Dispositiv, hier sehen Sie mal so die typische, ne, im Arbeitszimmer des Vaters, steht das ja meistens, weil das halt ein größeres Gerät ist. Damit kann man ja auch irgendwie Kontobewegungen berechnen oder Briefe schreiben. Und deswegen ist das ein typisches Bürogerät, aber man kann eben auch Spiele spielen. Hier sehen Sie rechts mit dem Kassettendeck, über das damals die Software eingespielt wurde. Nicht alle hatten irgendwie Disketten. Der Commodore Amiga als Fortsetzung der Erfolgsgeschichte des C64 wird nochmal das große Homecomputer-Modell Mitte der 80er bis Mitte der 90er sein. Und geht dann unter, weil Computergrafik auf PCs besser wird und die Homecomputer selber sind zu leistungsschwach, um andere Dinge als Multimedia-Anwendung zu machen, interessanterweise. Also damit kann man nicht vernünftig Textverarbeitung und diese ganzen Büroanwendungen des PCs kann man da nicht vernünftig machen, sondern es sind hochspezialisierte Multimedia-Maschinen. Für Spiele ist es gut, aber ab den 90ern wird es dann vom PC abgelöst werden. Der Atari ST als Konkurrenzprodukt, eben mit der MIDI-Schnittstelle und dem Versuch von Atari nochmal im Computermarkt Fuß zu halten, nachdem der Konsolenmarkt eingebrochen ist. Wichtige also Spiele, die zuerst auf dem Homecomputer erschienen sind, ist Elite. Habe ich ja schon mal was dazu gesagt. Open-World-Spiel, Grundlage von EVE Online oder eben Elite Dangerous und den entsprechenden Remakes, die jetzt kommen. Sie können handeln, Sie können Kopfgeldjäger werden, Verbrecher, Sie können alle möglichen Dinge dort machen. Sie können sich frei entscheiden für verschiedene Karrieren in einer Welt, die größer ist, als Sie jemals bereisen können. In Little Computer People, ein Vorläufer der Sims, Artificial Life, habe ich Ihnen ja auch schon vorgestellt, so die Figur, die in Ihrem Computer lebt. Oder das Echtzeit-Rollenspiel in Dungeon Master, in dem man aus Sicht des Spielers durch 3D, durch so eine Welt geht, also mit so einer rudimentären 3D-Grafik und die Pen-and-Paper-Rollenspiele jetzt in den Computer langsam wandern. Point-and-Click-Adventures ersetzen die Parser-basierten Text-Adventures. Auf der linken Seite sehen Sie Law of the West Multiple Choice, also was wir gesehen haben in Mass Effect, das fängt hier an. Sie haben verschiedene Dialogoptionen, davon können Sie eine auswählen und dann wird entsprechend reagiert. oder in Maniac Mansion können Sie werben aus, Sie müssen nicht mehr eintippen, open und dann klicken Sie auf die Tür und dann sagt ihr Ihnen, haha, du hast den Schlüssel nicht, dann müssen Sie auf Pull und dann auf die Türmatte klicken und dann sehen Sie den Schlüssel, dann Take, klicken Sie auf den Schlüssel und dann können Sie die Tür öffnen. So funktionieren diese Adventures und damit endet die Ära der Text-Adventures. Die gibt es weiterhin, aber Point-and-Click und Graphic-Adventures sind die neuen Adventures bis in die 90er. Und da kommen wir dann auf Adventures zu sprechen, wenn es soweit ist. Netzwerkspiele fangen an, Graphical MMOs auf dem PC und auf der G-Engine, dass sie, wenn sie die Möglichkeit haben, in einem Netz zu spielen über Modems, das lief nicht übers Internet, sondern über so Einwahlsysteme, dann könnten sie zum Beispiel Graphical MMOs wie Air Warrior spielen von 86, aber es hatten nicht viele den Zugang zu den Netzen, es war verhältnismäßig teuer. LAN-Spiele, also Local Area Games wie MIDI Maze, hatte ich auch schon mal erwähnt, das haben sich dann Ataris zusammengeschlossen über eine MIDI-Schnittstelle, die eigentlich für die Kombination von Synthesizer gedacht war, aber jetzt konnte man, das sehen Sie an dem Notenschlüssel oben, jetzt konnte man aber über diese Schnittstelle auch, das ist ein Online-Shooter, also Sie spielen dazu 8 in dem MIDI Maze und Sie müssen den Smiley der anderen erledigen. Ein früher Ego-Shooter. So, jetzt komme ich zum Schluss. 8-Bit-Ästhetik in dieser Zeit, das ist so ein Begriff, heute nennt man das Retro. Was zeichnet die aus? Nämlich eine geringe Bildschirmauflösung, jedes Pixel kostet Speicher, das ist teuer. Also haben Sie ganz kleine Bildchen, wenn Sie die groß ziehen, sind die Pixel so groß, so quadratisch. Das war aber keine Wahl, das war einfach alles, was man hatte in der Zeit an technischen Möglichkeiten. Eine geringe Farbtiefe. Es gab Systeme, die hatten nur 4 Farben oder 2. Oder hier der Spektrum unten, da haben sie es schwarz-weiß, grün. So, sie hatten vielleicht noch eine 4. Farbe rot und das war's dann. Manche hatten schon 8 Farben oder 16 Farben, aber viel mehr gab es nicht. Und diese Idee, dass man Milliarden von Farben hat, das war technisch in den 80ern nicht realisierbar. Es gab Sprites, also diese kleinen beweglichen Figuren. Ein Sprite ist heute die Mauszeiger. Der Mauszeiger ist ein Sprite, das fliegt irgendwo über allem anderen drüber und es kann sich selbstständig bewegen. Und das sind typische Merkmale von Spielen. Und manche hatten Sprites, das waren die Homecomputer, der C64, der Amiga, die hatten Sprites, die PCs hatten es nicht. Und deswegen, PCs hat auch keine Farbe. Was braucht man für eine Tabellenkalkulation Farben? Deswegen waren PCs, es gab Spiele auf PCs, aber die waren viel weniger bedeutsam als die auf den Homecomputern. Und der Sound. Sie hatten Soundchips, aber ganz einfache Syntheseformen, hatte ich Ihnen letztes Mal ja auch schon ein bisschen was dazu erzählt. Und alles in dieser Summe, insbesondere Grafik auf Bildschirmauflösung und Farbtiefe. Hier sehen Sie mal die typischen Resolutions und wie viel Speicherplatz Sie haben. 320 mal 192 Bildpunkte. Das ist so ein Bild so groß wie so ein Ausschnitt. Das ist eine Originalgröße. Wenn die auf dem Fernseher hochgezogen wird, ist es halt entsprechend grob aufgelöst. Und das sorgt dafür, dass was heute als 8-Bit-Ästhetik durchgeht, oder Pixel Art, ist ja auch so ein Begriff, damals als technische Rahmenbedingungen einfach vorhanden waren.